Willkommen in der Hörspielkammer des Schreckens. Heute behandeln wir ein modernes Jugendhörspiel.
Und zwar die Folge Das Gold im Bunker aus der Serie Pollution Police.
Und was nach einer Taskforce im Kampf gegen Umweltsünder klingt, handelt in Wirklichkeit von einer Gruppe Pfadfinder.
Deren Motto bekanntlich lautet: Jeden Tag eine gute Tat. Oder war es jeden Tag ein Schrotthörspiel?
Und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
Die Pfadfinderbewegung. Eine weltweite Organisation mit über 30 Millionen Mitgliedern in 161 Ländern.
Ein ehrenwerter Laden. Okay, er wurde in den USA lange von den Mormonen dominiert, die dafür sorgten, dass Schwule und Ungläubige meist ausgeschlossen wurden. Aber die generelle Idee ist durchaus nett.
Was man vom heutigen Hörspiel leider nicht sagen kann.
Das handelt einfach von drei Blagen, die in popelige Verbrechen reinstolpern, sich gegen die Natur- und Dramaturgiegesetze stellen und damit dank der unendlichen Kraft mieser Schundautoren auch noch Erfolg haben dürfen. Ihr Name? Pollution Police.
Die gibt es übrigens wirklich. Wenn auch hoffentlich nicht so doof wie in diesem Audiomist heute. Ach, sag mal, was ist das eigentlich in diesem riesigen Rucksack, den du heute mitgebracht hast?
Na, dazu komme ich später. Die Serie Pollution Police, die kleinen Pfadfinder, wurde ursprünglich von der Audiowerkstatt Köln produziert und ist mittlerweile Teil des Maritim-Katalogs.
Wow, dem Pobert ist ja echt nix zu gumpig.
Es gibt immer wieder ehrenamtlich agierende, prominente Gastsprecher, die anschließend eine eigene Urkunde bekommen.
Oh, danke. Gratulieren wir Sky Dumont dazu, die Aufnahmen unbeschadet überstanden zu haben. Wir danken ihm herzlich für nichts. Gezeichnet der Vorstand.
Neben Sky Dumont quälten sich im Laufe der Zeit unter anderem Tom Beck, Guido Kanz, Wolf Fuß, Joko und Klaas und Oliver Kalkofe durch die Serie. Allerdings noch nicht in Folge 1, die wir heute behandeln, also können wir das erstmal ignorieren.
Nicht ignorieren können wir jedoch das gesungene Titellied. Oder soll das sogar gerappt sein?
Es ist auf jeden Fall für einen Arsch. Aber hört selbst, wie die Blagen uns vorgestellt werden.
Pollution Police, wir haben hier einen aussichtslosen Fall von einem miserablen Schrotthörspiel. Bitte komm!
Die Pollution Police, die kleinen Arschlöcher. Die Pollution Police gehen allen auf den Sack. Die Pollution Police und sie pfeifen drauf. Die Pollution Police, die nerven jederzeit.
Melissa, Linus und Niklas, ein beschissenes Team aus dem Reagenzglas. Sie sind edelgut und sie sind selbstgerecht. Sie kriegen alles hin, ich glaube, mir wird schlecht. Linus ist der Kopf, Niklas ist der Rumpf. Melissa kann Karate und ist Quotenasiate. Einstein ist ein Waschbär wie der große Wabu. Treibt uns in den Wahnsinn und jetzt kommst du. Ob du's glaubst oder nicht, dieser Weißbrot-Rap stammt von 2012. Krasser Scheiß, Mann. Da gab's echt noch Heinis, die sich dachten, es kommt cool. So ein C-Dur-Billo-Rotz gleich am Anfang.
Die Pollution Police, die kleinen Arschlöcher. Die Pollution Police gehen allen auf den Sack. Die Pollution Police und sie pfeifen auf. Die Pollution Police, die nerven jederzeit. Die Pollution Police, die kleinen Arschlöcher. Die Pollution Police gehen allen auf den Sack. Die Pollution Police und sie pfeifen auf. Die Pollution Police, die nerven jederzeit.
Pollution Police, wir sind's nochmal. Bitte nicht kommen, hat sich erledigt.
Wunderschön. Und ab geht die öde Fahrt. Erzähler Konrad Halver berichtet uns von einem Sonntag, an dem die Pollution Police im sogenannten Fürstenwald angelt. In einer Vortragsart, als ob er da gerade mit schwitzenden Pratzen über den Erzählertext in Brailleschrift fummelt und daher nicht einschätzen kann, wohin die Sülzreise der Sätze so führt.
Es war ein wunderschöner Sonntagnachmittag. Die Sonne strahlte hoch oben am Firmament, als die Pollution Police am See des Fürstenwalds auf Fischfang ging. Doch leider hatten sie an diesem Tag wenig Glück, denn sie fingen nichts außer einem Zahnpflegekaugummi, einem Rubbellos und einer Kiste, in der sich das komplette Sprechertalent von Konrad Halver befand. Kein Wunder, dass ich bei diesem Puller-Police-Käse bestenfalls klinge, wie eine Parodie von Lutz Mackenzie und Helmut Kraus.
Sag mal, was ist denn da draußen schon wieder los?
Hallo, wir haben Aufnahme. Ich hänge doch schon immer die ganzen Zettel auf, dass ihr leise sein sollt. Sagt mir Chico euch das denn nicht? Ach so, ja, ist ja auch nicht so schlimm. Okay, gut du.
Bis wir das hier alles ausgebaut haben.
Die meisten Bratzen sind angeltechnisch ganz geschickt. Nur unser Heldentrio, bestehend aus Linus Lindström, Niklas Bergmann und Melissa Chen, hat so seine Probleme. Vor allem, weil sie ihr Waschbär auf Trab hält.
Moment, ihr Waschbär?
Ja, Einstein, ihr lebendes Maskottchen. Der Frechbär ist total verfressen und verschlingt alles, was er in die Pfoten bekommt.
Ein echter Waschbär also. Und wo wird er gehalten?
Bei den Lindströms, aber meistens ist Einstein eh mit den drei Lütten unterwegs.
Aha, und die wollen Pfadfinder und Tierfreunde sein? Waschbären sind doch keine Haustiere und schon gar keine, die man überall mit hinnimmt. Die dürfen nur mit behördlicher Genehmigung gehalten werden. Nachdem man einen Bauplan für ein Gehege erstellt, ihn dem zuständigen Landratsamt vorgelegt und dann gebaut hat und das fertige Gehege von einem Sachverständigen abgenommen wurde. Wie gesagt, Gehege. Frei rumlaufen dürfen die gar nicht. Waschbären sind nämlich äußerst aggressiv und das heißt, dass sich sogar wilde Füchse besser als Haustiere eignen. Besonders gereizt oder depressiv werden sie, wenn man sie alleine hält. Wie viele Waschbären haben die Lindströms?
Einen.
Na super.
Wenigstens spricht das blöde Vieh nicht. Wobei, was es stattdessen von sich gibt, ist auch nicht besser. Klingt weniger nach einem Tier als nach einem Typen, der blöde vorm Mikro steht und irgendwelche Laute produziert. Und der Running Gag mit dem, der frisst alles, was er kriegen kann, der Lümmel, nutzt sich auch verdammt schnell ab. Ich schätze so etwa eine Minute vor Beginn der ersten Szene.
Was ist das? Da war doch ein Geräusch.
Nö.
Da, schon wieder. Was hast du da in deinem XXL-Rucksack?
Was Leckeres.
Oh nee, jetzt sag nicht hier. Oh, was ist das?
Das ist Schweinstein.
Schweinstein? Wieso?
Na, so als Maskottchen für uns hier. Sag mal guten Tag. Fein gemacht.
Hä, was war daran fein? Das hat doch nur gegrunzt.
Nein, Schweinstein kann sprechen. Und ich kann ihn verstehen.
Ja, weil du deinen Zivildienst im Behindertenwohnheim abgeleistet hast, bist du jetzt der große Schweineflüsterer, oder was?
Ja, ich weiß. Am besten ignorieren. Lass dich nicht ärgern, Schweini.
Naja. Aber wenn schon der Waschbär beknackt klingt, was ist eigentlich mit den Pfadfindern? Linus, Niklas und Melissa sollen laut Homepage jeweils 13 Jahre alt sein.
Ja, gut, dass ihre Sprecher fast doppelt so alt sind. Daniel Käser, Patrick Bartsch und Julia Völster waren zum Zeitpunkt der Aufnahme zwischen 25 und 27 Jahren alt. Und das hört man auch.
Und zwar nicht zu knapp. Der Käsemann und Bartsch Kindersprecher haben den Stimmbruch lange hinter sich. Und bei der Völsterin hört man auch, dass sie ihre Stimme krampfig verstellt. Also schön anzuhören ist das nicht.
Naja, vielleicht wollte man vermeiden, dass die Stimmen nach ein paar Jahren nicht mehr passen und hat die Rollen im Hinblick auf die Zukunft gleich älter besetzt.
Ja, super Idee. Bevor die nach 10 Jahren nicht mehr passen, sorgt man dafür, dass sie von Anfang an zu alt klingen. Geil.
Stimmt, der ist immer so maulig. Doch zurück zum Hörspiel. Die Pfadfinder sind just mit dem Angeln fertig, als es plötzlich zu einer Explosion kommt.
Denn zu Recht frustrierte Hörer haben das Studio ausfindig gemacht und in die Luft gesprengt. Ja, schade um die Sprecher, aber immerhin bleiben uns weitere Folgen erspart.
Das wäre schön. Nein, es wurden leider nur Sprengungen im Wald durchgeführt. Als die Pfadfinder und ihr Teamleiter Arno zu der Lichtung laufen, von der offenbar der Krach kam, begegnen sie einem Mann in Lederjacke, der laut Erzähler beschwichtigend die Arme hebt. Ich glaube kaum, dass dies die gemeinte Umschreibung war, denn anschließend will er die Kinder schnell loswerden und nicht beruhigen.
Ja, wahrscheinlich hätte der Erzähler dem Eumel besser eine abwinkende Geste schenken sollen. Der Typ im Wald gibt sich als Mitarbeiter des Tiefbauamts Köln aus und wird als echter Griesgram beschrieben. Ja, und für so einen unsympathischen Beamtenarsch gibt's natürlich nur einen Sprecher, der in Frage kommt. Robert Missler.
Klar, der strahlt ja immer sowas Abweisendes und schlecht Gelauntes aus. Oh Mann, kann man da nicht jemanden wie, was weiß ich, Bert Stevens nehmen? Der ist doch eigentlich immer dabei, wenn die Auweia-Werkstatt Köln mal wieder einen neuen Hörspielstunt aus dem Rücken gedrückt hat.
Der Waldschrat mit den beschwichtigenden Armen heißt jedenfalls Rolf Krause und behauptet, dass das Tiefbauamt im Wald offizielle Sprengungen durchführen würde, um Bodenproben zu entnehmen. Angeblich wolle man an besonders tief liegende Erdschichten gelangen, was Melissa gar nicht passt.
Sie erschrecken die ganzen Tiere im Wald nur für ein paar Proben? Das muss doch auch anders gehen.
Ach, halt doch die Schnauze. Ich meine, klar ist der Krach für die Tiere nicht geil. Aber verglichen mit dem, was die zum Beispiel jedes Jahr an Silvester ertragen müssen, irgendwie auch nur halb so wild, oder? Und diese dauerbesorgte Art auf Knopfdruck nervt einfach wie Sau.
Zumal unsere ach so tugendhaften Tierfreunde ja auch nicht wirklich konsequent sind. Viecher kurzzeitig durch eine Explosion erschrecken, böse. Den ganzen Tag Fische fangen, gut. Das ist doch etwas heuchlerisch. Oder ist das jetzt Whataboutism?
Ja, ein bisschen. Aber wo wir schon bei Whataboutism sind, what about a halbwegs spannendes Hörspiel, Leute? Wäre doch langsam mal Zeit dafür, oder? Also lasst den lahmen Scheiß im Wald gut sein und gönnt uns die echte Story.
Tja, leider ist das die echte Story. Denn mit Krauses Erklärung könnte die Sache erledigt sein. Und weiß Gott, wir hätten absolut nichts dagegen. Aber die drei Knüpel glauben dem Mann nicht und vermuten, dass er was zu verbergen hat.
Und wie es sich für ein mülliges Schrotthörspiel gehört, muss das natürlich von den drei Kackbratzen behauptet werden. Als Hörer haben wir nämlich nichts Auffälliges beim Krausen Rolf vom Tiefstapel an feststellen können. Im Gegenteil, der wirkte sogar ziemlich authentisch und bewundernswert ruhig angesichts der Tatsache, dass da eine Horde Kinder in ein Sprenggebiet gelaufen kommt.
Das muss man auch erstmal hinkriegen. Eine Spielszene, in der du als Autor deinen Titelfiguren einen Verdächtigen schenken willst. Und dann kriegst du es ums Verrecken nicht geschissen, diesen Verdächtigen auch verdächtig zu machen. Und anstatt dir etwas mehr Mühe zu geben, besinnst du dich auf eine der goldenen Hörspielregeln. Tell, don't show. Und lässt einfach anschließend doch den Verlauf von den anderen erzwingen, den du halt brauchst, um deinen Geschichten kurz weitererzählt zu kriegen.
So, Frau Schneider, schauen Sie sich die Verdächtigen bitte in aller Ruhe an. Kommt Ihnen einer von denen bekannt vor? Ist der Mann dabei, der Sie gestern beschimpft und zusammengeschlagen hat?
Ich weiß nicht. Können die mal was sagen? Vielleicht erkenne ich ihn an seiner Stimme. Die war ja so unglaublich tief und bösartig.
Ja, kein Problem. Nummer 1, sagen Sie mal was.
Guten Tag, ich müsste bald auch mal wieder zurück zu meiner geliebten Frau und unserem neugeborenen Sohn, wenn's recht ist. Aber machen Sie erstmal in Ruhe Ihre Arbeit.
Und?
Ich weiß nicht.
Okay. Nummer 2, jetzt Sie.
Ja komm, macht mal hin. Ich hab noch was anderes zu tun, als mir hier die Beine in den Bauch zu stehen, ihr Fotzen.
Was sagen Sie?
Nochmal die 1, bitte.
Nummer 1, Sie nochmal?
Natürlich, wie Sie wollen. Also ich hoffe, dass es gleich nicht regnet. Ich habe nämlich keinen Schirm mit.
Ja, dein Glück, Kackspaten, sonst hätte ich dir den erstmal quer in die Poperze geschraubt.
Bitte nicht so vulgär, junger Mann.
Was? Wie hast du mich genannt? Vulva? Na warte, du Wichsgesicht.
Jetzt erkenne ich ihn eindeutig. Es ist Mann Nummer 1.
Sind Sie ganz sicher?
Hundertprozentig. Diese tiefe Stimme und böse Art, wenn er von seiner Frau und dem Kind spricht. Mir läuft es direkt wieder eiskalt den Rücken runter. Sehen Sie doch, wie hinterlistig er schaut, während ihm die Eingeweide zu den Ohren rausgeprügelt werden. Jede Wette, der ist es. Gott, so ein Monster.
Und so begeben sich Niklas, Linus und Melissa am nächsten Tag zum Kölner Tiefbauamt, um der Sache auf den Grund zu gehen. Das Amt befindet sich in der Nähe des Deutzer Bahnhofs, wie uns Halvor ohne besonderen Anlass mitteilt. Mann, 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 Köln hat echt die bescheuertsten Stadtteilnamen. Deutz, Nippes, Sülz.
Und Stichwort Sülz. Im Tiefbauamt treffen die drei erneut auf Krause und stellen fest, dass er wirklich dort arbeitet. Und doch scheint er immer noch etwas zu verheimlichen.
Und er nennt die drei Pfadfinder Tick, Trick und Track, worauf sie erwidern, dass der Fähnlein-Fieselschweif-Gag ja kommen musste. Was ist eigentlich ein Fieselschweif? Das frage ich mich schon die ganze Zeit.
Das hast du dich gefragt? Daran kann man sehen, wie öde dieses Hörspiel ist.
Oh ja. Und ich denke, das dürfte inzwischen selbst dem dümmsten Hörer klar geworden sein.
Boah, ist das bisher spannend. Wahnsinn, wie unglaublich verdächtig dieser Rolf-Dieter Krause ist. Also, dass der mittlerweile beim Tiefbauamt arbeitet, das überrascht mich. Aber wäre er doch mal bei der ARD geblieben?
Memo an mich selbst. Ich muss unbedingt damit aufhören, den dümmsten Hörer heraufzubeschwören.
Ja, eben. Hast du denn gar nichts aus dem Film Die Reise ins Labyrinth gelernt? Da hat der Koboldkönig doch auch das Baby geholt, nachdem Sarah sich das gewünscht hat.
Ach, jetzt lenk doch nicht mit guten Sachen ab. Also weißt du, was Fieselschweif heißt? Ich meine, Schweif ist klar, so nennt man den behaarten Schwanz von Tieren. Zum Beispiel den von Pferden. Aber was zur Hölle ist Fiesel? Ich kenne ein Ziesel und ein Wiesel, aber Fiesel? Was ist das?
Wenn du mir den passenden Jingle spendierst, erkläre ich es.
Okay.
Oh, ist das? Was ist das? Was kommt los? Der Eikos denkt jetzt genau. Aufgepasst, wird gestaunt, wenn die Lösung kommt. Der Michi ist ganz schön schlau.
Fiesel ist die regionale Bezeichnung für einen Ochsenzimmer.
Danke. Ja, dann hätte ich allerdings noch eine weitere Frage. Was zur Hölle ist ein Ochsenzimmer? Hm? Ach so.
Wie ist das? Was ist das? Was kommt los? Der Einkauf steht jetzt genau. Aufgepasst, wird gestaunt, wenn die Lösung kommt. Der Michi ist ganz schön schlau.
Ziemer ist das mittelhochdeutsche Wort für Penis. Der Ochsenziemer wäre demzufolge der Ochsenpenis. Genau genommen handelt es sich aber um eine Schlagwaffe, die aus einem gedörrten Ochsenpenis hergestellt wird. Sie ist bis zu einem Meter lang, sehr elastisch und schwer und wird noch heute von Wirten eingesetzt, um sich gegen Randalierer zu wehren.
Schluss mit der Randale, sonst hole ich meinen Ochsenpimmel.
Ja, nicht schlecht, was nicht alles gibt.
Der eigentliche Fiesel ist aber Markus Topf, weil er sich diese bekloppte Serie hier ausgedacht hat. Das ist sogar verdammt fies. Er ist ja kein Unbekannter in der Hörspielszene. Anfangs hatte der Topf mit seinem Deckel Robert Herrmann das Label Das Fünfte Gebot betrieben und dort die gleichnamige Serie vor die Wand gefahren. Danach folgten die ebenfalls nur mäßig erfolgreichen Serien Der Falke, Freelancer und Leon Kramer. Mittlerweile treibt Nachttopf sein Unwesen unter neuer Flagge bei seiner Audiowerkstatt Köln, was irgendwie nach einer beschützenden Audiowerkstätte für Behinderte klingt. Und der Labelname auch. Und dort feierte im Jahr 2011 die Pollution Police ihre unnötige Premiere.
Nebenbei entwickelte Markus Topf auch Formate fürs Fernsehen, was durchaus beeindruckend klingt, solange man sich nicht anguckt, was das konkret heißt. Er war nämlich Storyliner für so illustre Produktionen wie Zugriff, jede Sekunde zählt, Die Zollfahnder, Hart an der Grenze, Auf Streife, Die Spezialisten und 112, Rettung in letzter Minute. Und Assistent des Producers bei Lasko, Die Faust Gottes. Und Decker und Adi, Wer bremst, verliert. Oh Gott.
Ja, nicht gerade die Belle Etage der deutschen Fernsehunterhaltung, eher die Rumpelkammer.
Doch warum zählen wir das alles eigentlich auf? Weil das heutige Hörspiel für sich genommen wenig hergibt? Ja, auch. Nicht zuletzt jedoch deshalb, weil die Pollution Police eine typische Markus-Topf-Produktion ist.
Einerseits ist sie nicht völlig schlecht und daneben, was im Hörspielbereich quasi einem Kompliment gleichkommt. Andererseits aber auch völlig unnötig und wenig originell. Wie gesagt, eine typische Markus-Topf-Produktion eben. Eine Handlung von der Stange, an die man schon in den 80ern bei den Funkfüchsen oder der Pizzabande keinen Mantel mehr gehängt hätte. Und wenn etwas in den 80ern bereits muffig war, dann ist es im Jahr 2011 komplett aus der Zeit gefallen und altbacken.
Kann man machen, sollte man aber besser sein lassen. Nichts ist toll, nichts bleibt positiv in Erinnerung. Ein Hörspiel, das zum einen Ohr rein und zum anderen wieder rausgeht. Und das auch nur, weil die Ohren die einzigen Körperteile sind, die man leider nicht schließen kann. Sonst wäre der Schrott wohl gar nicht erst hineingelangt.
Kaum zu glauben, dass es von der Serie bereits 18 Folgen gibt. Dabei wirkte doch deren erster Fall schon, als ob bereits in der Folge davor alles Erzählenswerte restlos verbraten wurde und man nur noch das Pförtnerhaus besetzt hielt, um das Gesindel fernzuhalten.
Und während die Entenhausener Tick, Trick und Track wenigstens ihr schlaues Buch hatten, in dem alles Notwendige und Wissenswerte stand, müssen sich Linus, Niklas und Melissa mit dem dummen Buch begnügen. Genauer gesagt, dem Skript vom Topf.
Back to Dreck. Rolf Krause verlässt kurz nach dem dämlichen Besuch der drei Luschen plus Waschbär das Tiefbauamt und die vier heften sich an seine Fersen. Kurz entschlossen folgen sie ihm zum Bahnhof. Zum Glück wissen wir ja, wo der ist.
Ach, deshalb wurde das vorher erwähnt. Genial. Und die folgende Szene in der Straßenbahn hat es wirklich in sich. Hier treffen die drei Kids nämlich einen assigen Typen, der eine alte Frau mit Migrationshintergrund anpöbelt. Die Pfadfinder springen ihr zur Seite und komm, was sollen wir das groß erklären? Hören wir es uns am besten im Originalwortlaut an.
Der gespielte Szenenwitz.
Entschuldigen Sie. Bitte, junger Mann, dürfte ich mich vielleicht hinsetzen? Mein Rücken.
Hä? Was ist los?
Ich wollte mich gerne setzen.
Schieb ab, Oma!
Hey, Jungs, seht euch das mal an.
Ich kann nicht die ganze Zeit stehen in der Bahn. Wäre es...
Bist du schwerhörig, Alte? Zieh Leine, okay? Und kauf dir mal eine Tüte Deutsch.
Verzeihung, kommen Sie bitte. Sie können meinen Sitzplatz haben.
Das ist wirklich sehr nett, meine Kind. Danke.
Hier, bitte. Nehmen Sie Platz.
Vielen Dank.
Das war ja klar. Das Pack hält mal wieder zusammen.
Wie haben wir denn das zu verstehen?
Verstehst du auch kein Deutsch, was? Bist wohl genauso blöd wie deine Schlitzaugenfreundin.
Ich bin halb Chinesin.
Na, sag ich doch, Schlitzauge.
Wenn wir uns alle nur noch anhand von Körpermerkmalen anreden, dann müssten wir sie wie nennen? Ungewaschene Haare?
Kinder, lassen ihn in Ruhe. Raushalten.
Nein, nein, das möchte ich jetzt aber genauer wissen. Haben Sie etwa Probleme mit ausländischen Mitbürgern?
Jetzt spiel dich mal nicht so auf, du Klugscheißer. Sonst verpasse ich dir eine Abreibung. Kanackenfreund.
Das darf ja wohl nicht wahr sein. Habt ihr das gehört?
Sie entschuldigen sich auf der Stelle.
Sonst was, Brillenschlange.
Fahrausweiskontrolle. Die Fahrscheine bitte.
Verfluchter Mist.
Wie schnell der auf einmal laufen kann.
Hey, bleiben Sie bitte stehen. Dürfte ich mal Ihren Fahrschein sehen?
Da haben Sie wohl einen Schwarzfahrer erwischt.
Jetzt ist er nicht mehr so mutig, der Bursche.
Tja, große Klappe und nichts dahinter.
Das war wirklich sehr mutig von euch.
Ach, das ist doch selbstverständlich. Wenn jemand solche rassistischen Parolen ablässt, muss man sich einfach einmischen.
Ja, das ist stimmt. Aber nicht viele in eurer Alter haben solche Zivilcourage. Die meisten gucken weg, wenn was passiert.
Die meisten, aber nicht alle.
Super, ein Lehrstück aus dem Abfalleimer der Waldorfschule. Was für eine moralinsaure Sprühschulsoße.
Aber wirklich, diese Art übelster Schwarz-Weiß-Malerei hätte selbst TKKG-Autor Stefan Wolf angewidert aus seinen Skripten gestrichen. Der Assi-Boy ist das reine Klischee und pöbelt ohne An- und Unterlass. Und unsere drei Protagonisten sind wie immer ohne Fehl und Tadel. Stets gerecht, machen alles richtig und treten für das Gute ein.
Das ist ja im Grunde schön, aber wer will denn sowas hören? Nichts gegen sympathische Identifikationsfiguren, aber die müssen doch nicht so weltfremd sein. Und sich für die Rechte ausländischer Mitbürger einsetzen. Freddy Quinn hat angerufen und will seinen muffigen Schranz aus den 60ern zurück. Ungewaschene Haare, wow. Ein echter Schocker im 21. Jahrhundert. Vor allem für die Hörer ab 13.
Wer will nicht mit Hörspielfans verwechselt werden? Wir. Wer wünscht sich ein Leben ohne Dreamland auf Erden? Wir. Ihr produziert Scheißdreck, es ist nicht zu fassen. Wer kann euren sinnlosen Käse nur hassen? Wir. Wir. Wir.
Vielen Dank. Ihr Fotzköpfe.
Die drei von der Pipa-Po-Party-Police werden ja auf eine Art und Weise glorifiziert, dass ihnen sogar Lurchi, der Vorzeigesalamander und Godfather of Altklugscheißerei, beim Verlassen der Straßenbahn ein Bein stellen würde, weil ihm die ganze realitätsfremde Harmoniescheiße auf die Amphibienklöten gehen würde.
Interessanter ist es doch, wenn auch die Helden ihre Fehler haben und an ihnen wachsen und nicht von vornherein die allergeilsten sind. Muss ja nicht direkt zum Arthouse-Autorenfilmstoff werden, aber wer will ein Trio, das aus drei TKKG-Tarzans noch perfekter besteht? Was hat man denn davon? Und Melissa setzt ihre Karatekünste ja nicht mal ein.
Yo, in der Szene sehnt man sich wirklich nach einer Runde Backenfutter vom Prügelknaben aus der Millionenstadt. Und zwar für Linus, Niklas und Melissa. Die Art von Szene haben wir schon 2003 in der Serie Holger die Hörspielgurke parodiert. Da wird einer alten Frau von bösen Hip-Hoppern die Handtasche geklaut und Holger verwandelt sich in die Bumerang-Gurke und schafft es, in seinem Flug die Hip-Hopper auszuschalten, der Frau die Handtasche zurückzugeben und zu seinen Freunden zurückzukehren.
Und das war, wie gesagt, die Parodie. Nur kannten wir den Pollenpolis-Rotz da noch gar nicht. Das ist ja wie bei Jeopardy. Wir lieferten die Antwort auf die Frage, die Torkus Muff erst 8 Jahre später aufwerfen würde. Dein blödes Schwein frisst an den Kabeln rum.
Schweinstein! Aus! Pfui! Helmut Krause steigt jedenfalls an der Haltestelle Neumarkt aus und die drei Nasen folgen ihm in eine kleine, düstere Gasse. Dort betritt der Beamte einen Antiquitätenladen und unterhält sich mit dessen Besitzer. Gesprochen von Bert Stevens.
Och scheiße, der ist wirklich auch diesmal dabei? Und trotzdem wurde er nicht auf den Fiesling besetzt?
Wäre wohl zu logisch gewesen. Linus, Niklas und Melissa finden heraus, dass Rolf Krause Spielschulden bei dem Mann hat. Satte 50.000 Euro. Dafür hat er die Sprengungen im Fürstenwald durchgeführt und dem Mann den Eingang zu einem Tunnel gezeigt, in dem eine große Menge Gold versteckt ist. Und bei was für super spannenden Ermittlungen finden Linux, Nickspast und Beschisser das raus?
Ja, halt dich fest, Keule. Die drei hocken sich vorm Laden hin und hören sich eine Unterhaltung der beiden mit an. Wow, natürlich durch die geschlossene Tür, damit das Anhören dieser Sequenz nicht nur inhaltlich nervt, sondern auch körperlich.
Und zum Glück haben Hausmeister Krause und Lobomir Feil heute wechselseitig ihren Alzheimerischen, weshalb sie ununterbrochen in allen Sätzen Stichworte für den jeweils anderen liefern, die eigentlich vor allem unsere drei von der Krankstelle brauchen, um alles zu verstehen.
Das dürfte nach wie vor so ziemlich die faulste Art des Schreibens sein, die man sich nur vorstellen kann. Noch bequemer wäre es wohl nur noch, wenn Zungenkuss-Topf sich mit einem Hut in die Fußgängerzone setzt und darauf wartet, dass jemand ihm ein fertiges Skript hineinlegt, weil er so erbärmlich arm wirkt.
Und mit dieser Methode dürfte sich die Qualität seiner Skripte direkt mindestens verdoppeln.
Und versenkt. Stevens, bzw. Dr. Stein, wie er im Hörspiel heißt, will Krause die Schulden erlassen, wenn der ihn zu dem Gold führt. Und natürlich halten die beiden immer wieder künstlich im Gespräch inne, wenn die Kinder sich draußen unterhalten. Dieser Kackeffekt ist einfach nicht totzukriegen.
Na, das müssen wir eigentlich auch gar nicht mehr erwähnen. Das können die ja alle nicht. Wahrscheinlich wird das sogar irgendwann in den Hörspielknigge aufgenommen, damit sich wenigstens die nächste Generation nicht mehr permanent ärgern muss.
Aber was hat es überhaupt mit dem Gold auf sich? Nun, es handelt sich um ein Depot, das die Nazis im Zweiten Weltkrieg angelegt haben. Nach dem Krieg wusste davon nur noch ein einziger Mann, der dann auf einer Karte eingezeichnet hat, wo es zu finden ist. Er starb kurze Zeit später und hat die Karte seinem Sohn vermacht. Dr. Stein, dem Antiquitäten-Sepp.
Ah ja, und der hat dann 60 Jahre lang gewartet, bis er sich an die Bergung macht. Das ist ja noch bescheuerter als der Racheplan beim Lächeln des Clowns, bei dem die Rächer 30 Jahre nichts tun, bevor sie endlich ihre Pöter hochbekommen.
Ja, da darf man nicht drüber nachdenken. Wie immer. Bei dem Gold handelt es sich übrigens um sogenanntes Raubgold. Wertgegenstände, die während des Krieges unrechtmäßig in den Besitz der Nazis gelangten.
Wie das in Kinderhörspielen eben so ist. Holle Honig erbt den Führerbunker, Flitze Feuerzahn findet Martin Bormann und natürlich Regina Regenbogen und das Geheimnis der Schleichmichel-SS.
Und sofort können sich unsere drei Rotznasen wieder als Rächer der Enterbten aufspielen. Sie wollen verhindern, dass das Gold in Steins Hände fällt. Und stattdessen dafür sorgen, dass es die Angehörigen der damals beraubten Familien zurückbekommen.
Können die drei nicht einfach die Polizei darüber informieren? Warum müssen die naseweisen Eumel das denn selbst regeln?
Ich hätte als 13-Jähriger nicht unbedingt Ahnung von Raubgold und dessen rechtmäßigen Erben gehabt. Und Gleichaltrige, die sich damit auskannten, hätte ich wohl eher ausgelacht.
Ich auch. Oder verprügelt, wenn es sie denn gegeben hätte.
Und da du schon das Stichwort Polizei erwähnt hast, die spielt hier mal wieder gar keine Rolle. Die drei kommen nicht mal auf die Idee, dass es sinnvoll sein könnte, sich an die zu wenden und ihnen zu sagen, dass die bösen Buben am nächsten Tag um 16 Uhr im Wald nach dem Gold suchen wollen. Das wäre doch das angemessene Vorgehen.
Und ja, dann wäre das Hörspiel an dieser Stelle zu Ende. Und nehmen wir mal für einen Moment an, dass das was Schlechtes wäre. Dann müsste eben ein Grund gefunden werden, warum die Polizei nicht weiterhilft. Notfalls mit dem "Ich glaub euch drei Käsehochs nicht, Joker". Aber das nicht mal in Erwägung zu ziehen, ist echt armselig. Und vor allem ist es
ziemlich. Enttäuschend. Schwarzenegger!
Aber gut, Trio mit vier Fieseln ruft nicht die Polizei, sondern beschließt, das Gold auf eigene Faust zu suchen. Blöde, aber können wir ja nicht ändern. Bestenfalls hoffen, dass sowas nicht irgendwelche jungen Hörer darin bestärkt, sich selber auch so lebensgefährlich zu verhalten, falls sie mal Zeugen einer kriminellen Tat werden.
Tja, und wo kann dieses verflixte Gold nur sein? Der nicht völlig zurückgebliebene Hörer könnte bereits beim Blick auf den Titel der Folge eine Idee bekommen. Die Textaufgabe. Es wird verstecktes Gold gesucht und die Folge heißt Das Gold im Bunker. Na, wo könnte sich das Gold befinden?
Wo ist es denn? Vielleicht im Tiefbauamt? Oder in meiner Hose?
Echt, das ist der dümmste, alles inhaltlich relevante spoilernde Titel seit Der Lord und die zwei Filmversteck im Uhreneck. Und wer jetzt denkt, na, die müssen ja zumindest noch diesen Bunker finden.
Ja, scheiße ist. Der blöde Bunker ist ihr Hauptquartier. Aber noch wissen die drei Pissflitschen das nicht. Und so beschließen sie, sich pünktlich um 16 Uhr auf die Lauer zu legen, wenn Krause und Stein mit dessen Schergen den Schatz bergen wollen. Und ja, das saudumme Wort Schergen fällt tatsächlich.
Und wenn das nicht sowieso alles schon so dermaßen dämlich wäre, dass man Gefahr läuft, an seinem eigenen Enttäuschungserbrochenen zu ersticken, dann könnte man an dieser Stelle natürlich noch die Frage aufwerfen, warum Bert Stevens und sein Schergen Toni Krause Petersilie eigentlich alle ihre Aktionen im Zusammenhang mit dem gesuchten Nazi-Gold nachmittags erledigen.
Meinst du, so eine Sprengung im Wald hätten ernstnehmbare Ganoven nicht an einem Sonntagnachmittag gemacht?
Zum Beispiel.
Und die große Aktion mit Schergen vielleicht lieber um Mitternacht herum?
Genau. Was? Ach so. Bist du sicher? Okay.
Hm?
Ach, Schweinstein hat nur angemerkt, dass die drei Waschbärwämser-Bratzen dann aber schon im Bett wären und das alles ja gar nicht mitkriegen bzw. vereiteln könnten.
Ach, wäre das ein Traum.
Als die Männer den Zugang zum Tunnel aufbohren, kommt Linus die Erleuchtung. Leider nicht, dass dieses Hörspiel Kacke ist und man es augenblicklich beenden sollte. Nein, er ahnt, wo der unterirdische Tunnel enden könnte.
Nämlich in besagtem alten Nazi-Bunker, dem geheimen Hauptquartier der Pollution Police, den sie vor ein paar Monaten zufällig im Wald entdeckt haben, wie Erzähler Mops Konrad Halver behauptet. Da stellt sich mir die Frage, wie sich das genau verhält. Denn die Pollution Police ist doch eigentlich nicht das Trio, sondern die komplette Gruppe, also die, die am Anfang im Silbersee nach tuckigen Hörspiel-Winnetous angelt. Aber später wirkt es nicht so, als ob sich dort alle anderen auch aufhalten würden. Hat Topf da mittendrin gedacht, dass die in echt existierende Pollution Police nicht in echt existiert?
Es wäre zumindest nicht sein blödester Schuss in den Ofen. Insofern ist das durchaus möglich. Toll auch, dass Dr. Stein in den letzten 60 Jahren nicht auf die Idee kommen konnte, dass ein kilometerlanger Weltkriegstunnel im Wald vielleicht einen Anschluss an einen Weltkriegsbunker im Wald haben könnte.
Im Bunkerhauptquartier kombinieren die drei Blödbirnen, dass es hier einen Zugang zum Tunnel geben muss. Aber wo? Sie suchen den ganzen Raum nach einer geheimen Tür ab, finden aber nichts. Plötzlich wird Waschbär Einstein ganz fickerig und scharrt auf dem Teppich herum, der mitten im Raum liegt. Und wer nicht völlig der Hirnfäule anheimgefallen ist, weiß natürlich sofort, was das zu bedeuten hat.
Ha, bestimmt, dass ihm das Teppichmuster nicht gefällt. Was denn sonst?
Ja, ja, sicher. Hier die Auflösung im Originaldialog.
Also, ich kann nichts entdecken.
Mir ist auch Fehlanzeige.
Komisch, da muss aber irgendwas sein.
Du kannst auch nicht immer recht haben, Linus. Nobody's perfect.
Darum geht's nicht. Nicht jetzt, Einstein. Ich habe gerade echt keinen Nerv für deine Spielchen.
Warte mal. Ich glaube, er hat irgendwas gefunden.
Ja, er kratzt da am Teppich.
Das Muster ist ja auch scheußlich. Das kann durch Kratzen nur noch besser werden. Ist ja gut, ich schau schon nach. Siehst du, Einstein, hier ist...
Was hast du?
Unser tierischer Freund lag richtig, oder?
Sieht ganz so aus. Kommt mal her.
Das ist mir vorher nie aufgefallen. Da ist ja eine Art Griff. Direkt im Boden.
Ja, wir haben nach einer Tür gesucht. Aber nicht zu unseren Füßen.
Ja, na klar. Dann ist es ja auch kein Wunder, dass ihr nichts gefunden habt. Immerhin lag da ja ein Teppich drüber. Und Waschbär Zweistein hat ja vorher nie dran rumgeknabbelt. Da kann einem so ein Zugang zu einem Nazi-Goldstollen natürlich durch die Lappen gehen. Das verstehe ich. Ach, eine Sache noch.
Wir müssen jetzt also schlucken, dass ihr debilen Vollidioten weder beim illegalen Einzug in den Bunker noch in den Wochen danach auch nur auf die Idee gekommen seid, einen Teppich mitten in eurem Hauptquartierwohnzimmer anzuheben? Mit welcher Begründung denn? War da ein Zettel dran mit der Bitte, den Teppich nicht anzuheben? Wer soll euch das denn bitte abnehmen?
Mir fallen auf Anhieb mindestens 20 Gründe ein, warum drei Teenager beim Beziehen eines geheimen Hauptquartiers so einen Teppich anheben würden.
Schon alleine, um sicherzugehen, dass der nicht bloß da liegt, um ein Loch im Boden abzudecken. Und wo habt ihr Schlaumeier denn gerade die ganze Zeit gesucht, dass ihr keinen Zugang gefunden habt? Auf dem Dach? Total müllig konstruierte Effektscheiße! Scheiß-Effektscheiße, um genau zu sein. Aber tun wir mal so, als ob sogar das irgendwie passen könnte. Dann hockt ihr bedröppelt rum und seht, dass der Waschbär an einem Teppich mitten im Raum rumfriemelt. Wohlgemerkt, dem Teppich, den ihr weder in den letzten Wochen noch heute überhaupt nur angeschaut habt, bei eurem Versuch, einen Zugang zu einem unterirdischen Gang zu finden. Ihr kriegt also mit, dass Bussibär Einstein da Amok quiekt und kratzt. Und eure einzige Reaktion ist, dass der kleine Racker mal nicht so nerven soll? Kein
hat eigentlich keiner unter den Teppich geschaut?
Oder dergleichen? Was soll der Scheißdrecktopf? Denkst du, die Überraschung für den Hörer ist größer, wenn sich herausstellt, dass der fieberhaft gesuchte Zugang genau da drunter ist und durch Zufall keiner drunter geschaut hat? Meinst du, der Hörer freut sich wie Bolle, wenn er diese Idee schon einige Takes vor den drei kleinen Schweinchen hat?
Welche Idee meint er bloß?
Das Ende vom Lied ist einfach nur, dass ein weiteres Mal klargemacht wird, wie unfassbar dämlich und scheiße deine Titelfiguren sind. Wow, was für ein Spaß, denen mal dabei zu lauschen, wie sie einer Frau in der S-Bahn helfen, dann wie sie Spitz kriegen, dass Bert Ruprecht krönen und Sturmbannflöte Krause den braunen Schatz vom Fürchterlichwald ausbuddeln wollen und nun, wie sie zu blöd sind, eine Luke unter einem Teppich zu finden und sich bei der Suche bloß geistig das Genick brechen. Aber Hauptsache, du kannst den Scheiß Waschbär noch ordentlich rumfiepen lassen. Ist ja nicht so, dass dieser Dreck bisher genervt hätte.
Tja, das müssen wir wohl schlucken. Sie steigen dann mit Einstein im Rucksack in den Tunnel. Dort entdecken sie das uniformierte Skelett eines Angehörigen der Totenkopf-SS namens Klein. Er wurde von hinten erschossen.
Wie nett. Wäre das nicht auch was für unsere drei Nervsäcke? Also ich hätte nichts dagegen.
Ich auch nicht. Und überhaupt, Totenkopf-SS, Nazi, der hinterrücks erschossen wird? Ganz schön harter Stuff für ein Kinderhörspiel, oder? Gerade noch geht es um drei lustige Pfadfinder und ihren verfressenen Frechbären und dann plötzlich um die Waffen-SS. Kommt mir ein bisschen sehr realistisch vor. Ich meine, bei Sean das Schaf wurde ja auch bislang keine Fliegerbombe unter dem Hof des Bauern gefunden. Und das Kikaninchen ist meines Wissens auch noch auf kein Massengrab im Kosovo gestoßen.
Oh. Oh je, mein Ball ist in das Loch gefallen.
Da drin ist ja alles voller... Das ist ja voller Leichen. Oh oh, die wurden alle hingerichtet.
Naja, kaufe ich mir halt einen neuen Ball. Dibbidibbidab.
Und die Namen sind auch geil. Dr. Stein, SS-Mann Klein, da waren Kreative am Werk.
Ja, ich fürchte, das ist diesmal sogar mit Absicht so scheiße ausgedacht.
Ach so, diesmal mit Absicht, nicht wie sonst immer zufällig und aus Versehen alles von A bis Z scheiße?
Ja, das war missverständlich ausgedrückt. Das mit den ähnlichen Namen hat noch eine Bedeutung, dazu kommen wir gleich. Zunächst entdecken die drei noch einen alten Panzer, der da im unterirdischen Gang steht.
Aha, also entweder ist das ein Panzer von Bobby Car oder der Gang ist verdammt groß. Und wie soll der denn überhaupt reingekommen sein? Haben die knuddeligen Nazi-Buben den damals mit ganz viel Anlauf durch die Luke unter dem Teppich gestopft? Denn einen anderen oberirdischen Zugang hat der Stollen ja anscheinend nicht. Sonst hätten die Gebrüder Krausestein da ja nicht diesen ganzen Sprengzinnober veranstalten müssen.
Wahrscheinlich schreibt Topfkuchen für seine TV-Schrottserien immer nur grobe Exposés und hat da ja keinen Schimmer, wie man diese ganzen Sacknaht-Dullen Indiana Jones James Bond-Anleihen beim späteren Dreh logisch inszenieren soll. Und weil er keinen Bock auf Überstunden hat, gibt er sich beim Zusammenpopeln seiner 32.000 blödsinnigen Hörspielskripte im Jahr dann auch nicht mehr Mühe.
Im Hörspiel hören die drei die Stimmen der Männer, die ebenfalls die Stelle mit dem Gold erreicht haben. Doc Stein öffnet eine der Kisten, die tatsächlich mit goldenem Gelöt gefüllt ist. Doch, was ist das? Er und Krause haben unsere Helden entdeckt. Eieiei.
Ja, beziehungsweise drauf geschissen. Denn jetzt nimmt sich Markus Torf erst einmal Zeit für ein paar feine Klischees. Stein, der bislang nur ein dubioser Antiquitätenhändler und Kredithai war, hat plötzlich eine Pistole und will die drei Kinder erschießen. Klar, warum nicht von jetzt auf gleich zum dreifachen Mörder werden, hä?
Krause findet das nicht so pralle, wirkt aber leider bloß so, als hätte Stein gerade angekündigt, den drei Kotzohochs heute Abend den Nachtisch zu streichen. Wahnsinn, wie wenig sich der schuppige Krach-Bumm-Autor in die Anatomie solcher Sequenzen einfühlen kann.
Es muss ja nicht abgehen wie bei Pulp Fiction mit der panischen Intensität eines Typen, der eine Knarre am Kopf hat, während irgendwelche Bibelstellen zitiert werden. Aber etwas mehr als ein, zwei »Lassen Sie das doch« Takes hätte Disneys große Krause dann doch von sich geben können, als klar wird, dass Baron Stevenstein die Bratzen umnieten will. Immerhin wird Krause die Sache jetzt doch langsam zu heiß. Er wendet sich von Stein ab und schlägt sich auf die Seite der Pfadfinder.
Als sich die Lage zuspitzt, kommt es zur Katastrophe. Also noch einer Katastrophe, neben dem bisherigen Hörspiel. Steins Schergen haben nämlich einen Schutzmechanismus der Nazis ausgelöst und jetzt wird der komplette Tunnel mit Wasser aus dem nächsten See geflutet.
Ein echter Topf mal wieder. Andere Autoren wären bei dem Versuch, sowas wie Indiana Jones und die Funkfüchse gut zu kombinieren, gnadenlos gescheitert.
Aber Markus Topf ist halt ein ganz Schlauer. Dem ist irgendwann aufgefallen, dass der Versuch, Indiana Jones und Funkfüchse gut zu kombinieren, ganz locker klappt, wenn man das gut aus dem Plan streicht. Dann schreibt sich das quasi von selbst, was er auch mit diesem Werk hier wieder einmal eindrucksvoll bewiesen hat.
Linus, Niklas, Melissa und Krause bringen sich in Sicherheit, indem sie in den Panzer klettern. Den starten die Knilche dann, während Krause, wohlgemerkt der einzige Erwachsene dort, ab sofort bis zum Ende dieses Horrorhörspiels keine einzige sinnvolle Sache mehr beiträgt. Der sitzt da nur noch stulle wie unser Dämlackhörer rum und ist so nützlich wie eine Tüte Nutzlosigkeit.
Die Kiddies ballern ein Loch in die Tunneldecke und klettern durch dieses an die Oberfläche. Diese patenten Pfadfinder, cool. Stein hingegen scheint wahnsinnig geworden zu sein und nimmt in Kauf zu ertrinken, nur um sein Gold nicht zu verlieren.
Die sind in einem Tunnel, der quasi komplett mit Wasser geflutet wurde? Und trotzdem ist der Panzer direkt angesprungen, weil er netterweise keine Luft zum Zünden des Treibstoffs braucht, sondern auch mit Wasser läuft? Ja, super. Also auch, dass die Explosion, die das Geschoss im Rohr abfeuert, nicht augenblicklich alle Menschen im Tunnel tötet. Die Druckwelle kann in so einem unterirdischen Gang meines Wissens nicht adäquat abgeleitet werden. Im Gegenteil, durch das ganze Wasser wird die tödliche Wirkung der Explosion sogar noch verstärkt. Quasi wie der Trick von Gaunern, einen Safe anzubohren, mit Wasser zu füllen und dann eine Dynamitstange im Inneren hochgehen zu lassen. Nee, ich glaube, spätestens jetzt müssen die alle tot sein.
Ach, wär das schön. Doch der Käse tritt uns jetzt auch noch mit einem Twist in die Fresse. Stein ist gar nicht ertrunken. Im Wald taucht er wieder auf und bedroht die anderen erneut mit seiner Waffe. Und nun kommt der tote SS-Mann ins Spiel. Stein trägt nämlich einen Totenkopfring, der angeblich seinem Vater gehörte. Darin ist auch eine Widmung, aus der sich aber nur die Endung EIN entziffern lässt. EIN. Woher wir das wissen? Nun, Stein erzählt diesen ganzen Schrott. Kennen wir doch alle diese Irren, die sogar Jugendliche töten wollen, dann aber die Ersten sind, wenn die Chance auf einen minutenlangen Plausch besteht, dessen Inhalt vor allem der ist, dass besagter Irrer jahrzehntelang einer Lüge aufgesessen ist.
Denn auf EIN endet nicht nur Stein, sondern auch Klein. Fein. Beziehungsweise logische Schlussfolgerung. Steins Pappen war doch nur ein einfacher Soldat, der den tollen SS-Mann im Christstollen erschossen und dessen Ring an sich genommen hat. Was übrigens alles von den naseweisen Blagen zusammengefaselt wird. Ich kann die Wichtigkeit dieser Infos zwar nicht ganz entziffern, aber sie endet auf eisegal. Ja, und was sagt Stein dazu?
Was interessiert mich das dumme Gerede von drei Kindern? Im Gegenteil, durch dieses Gesalle habt ihr mich zusätzlich in meinem Wahnsinn gereizt und ich töte euch jetzt erst recht.
Ja, scheiße ist. Topf hat hier anscheinend endlich keinen Bock mehr auf seinen Mist und wollte Feierabend machen. Darum gibt's von Stein auf die These der Lebenslüge quasi nur noch...
Glaube ich nicht. Oh, da kommt ja die Polizei. Ich höre zumindest eine Polizeisirene, die mittendrin total mies geloopt wird. So muss das. Ja gut, dann gebe ich doch auf. Macht ja nix, ich warte da mal schön auf die Polizei.
Papa? Übrigens ist nach Eintritt des Wassers keine Rede mehr von Steins Schergen. Die sind wohl sang- und klanglos ersoffen. Wie schön. Es folgt noch etwas Geplänkel im Bunker, dann ist die Folge endlich vorbei. Und zum Schluss gibt's nochmal den Refrain des Titelsongs. Jetzt alle mitsingen!
Leck mich.
Die Luschenpullis, die kleinen Arschlöcher. Die Luschenpullis gehen allen auf den Sack. Die Luschenpullis und sie pfeifen auf. Die Luschenpullis, die nerven jederzeit. Die Luschenpullis, die kleinen Arschlöcher. Die Luschenpullis gehen allen auf den Sack. Die Luschenpullis und sie pfeifen auf. Die Luschenpullis, die nerven jederzeit.
Fazit. Was für ein überflüssiger Quatsch. Diese Serie braucht echt kein Mensch und es ist fast ein Wunder, dass sie es trotzdem bereits auf 18 Folgen gebracht hat. Warum denn? Gibt es nicht genug andere und vor allem bessere Serien für Kinder?
Wenn die Serie denn für Kinder ist. Das allzeit bereit Tralala und die putzigen Szenen mit dem Waschbären sollen sicher die Kleinen ansprechen. Aber was interessieren die sich für Nazigold und das Tiefbauamt? So ist das Hörspiel irgendwie für alle und keinen. Aber in erster Linie natürlich für keinen.
Die Sprecher sind ganz in Ordnung. Zumindest sind es allesamt Profis. Leider klingen die Pfadfinder nicht im geringsten wie Kinder, obwohl sie genau so bezeichnet werden. Musik und Geräusche fallen nicht weiter auf, bis auf den Titelsong, der Ohrwurmcharakter hat. Aber das ist in dem Fall auch nichts Gutes, denn wer will davon einen Ohrwurm haben?
Der Gründer der Pfadfinderbewegung, General Baden-Powell, hat einmal gesagt, der wahre Weg, Glück zu erlangen, besteht darin, andere Menschen glücklich zu machen. Versucht, die Welt ein bisschen besser zurückzulassen, als ihr sie vorgefunden habt. Das hätten die Macher dieses Hörspiels gern beherzigen dürfen. Stattdessen haben sie die arme Welt wieder nur ein bisschen blöder gemacht.
Ja, dann gibt's jetzt einen mit dem Ochsenziemer, ne? Rapitsch, rapitsch.
Tom Beck ist ja der Gewinner von The Masked Singer.
Ja, ich dachte immer, das ist ein Schauspieler.
Ja, ja, deswegen ist ja überraschend, dass er auch, aber hat wohl auch eine Gesangsausbildung.
Das ist der aus You Are Wanted, ne?
Das weiß ich gar nicht.
War der nicht der Gegenspieler von Matthias Schweighöfer? Der mit dem Teddybären?
Er könnte sein, ja.
Ach komm, ich guck das eben nach.
Ja,
jetzt haben wir uns gegenseitig so halbseiden angekobert, dass es fast wirkt, als würde es uns interessieren.
Könnte aber auch, wie heißt denn dieser andere, der immer so Schönlinge spielt? Ken Jebsen war es nicht. Ken Duken, glaube ich, gibt's noch.
Was? Ist das nicht so ein Ballerspiel?
Nee, das ist Duke Nukem.
Das gibt's ja nicht.
Und natürlich von Dieter Hallervorden wird das auch mit I can... You speak English, I can Duken, so.
Oh, das ist so ein anderer Marmel. Da kann man drei Marmeln draus machen. Ja, You Are Wanted, 7 Folgen.
Ah, ja, sehr gut.
Die dürfen nur mit behördlicher Genehmigung gehalten werden, nachdem man einen Bauplan für ein Gehege erstellt, ihn dem zuständigen Landratsamt vorlegt. Boah, er blättert sich ja immer fieser auf. Was hast du da in deinem XXL-Rucksack?
Was Leckeres. Beste Antwort.
Na, ich hab Gold gehabt. Das war überraschend. Was ist eigentlich mit den Pfadfindern? Linus, Niklas und Melissa sollen laut Homepage jeweils 30 Jahre... Ja.
Das wäre gut. Naja, vielleicht wollte man vermeiden, dass die Stimmen nach ein paar nicht mehr passen sind.
Aber wo wir schon bei Whataboutism sind, what about a halbwegs spannendes Hörspiel, Leute? Leute?
Ja, ist nicht schlecht. Und Stichwort Sülz. Im Tiefbau...
Etwas tiefer, bitte. Und er nennt die drei Pfadfinder Tick, Trick und Track. Deine Eltern haben 3 Kinder, Tick, Trick und...
Track?
Nee, dich.
Achso.
Danke, Verena, ich konnte ihm Rühwarm weitergeben. Nimm das, Michi.
Anfangs hatte der Topf mit seinem Deckel Robert Herrmann das Label Das fünfte Gebot betrieben.
Und das auch nur, weil die Ohren das eins... Und man denkt dann später, dass der Einstein einfach aus dem Zimmer kommt. Aber dann geht die Kamera rum und dann sieht man, dass die andere Gesichtshälfte des Waschbären komplett von der Explosion weggerissen ist.
Die drei von der Pi-Pa-Po-Party-Police werden hier auf eine Art und Weise...
Pi-Pa-Po-Party-Police müsste es besser, glaube ich, oder?
Ja, muss ja eigentlich, genau. Pi-Pa-Po-Party.
Ja. Das sind alles Unterhaltungen hier. Das ist der Wahnsinn. Tuco Salamander, ich mach den auch mal, das ist so gut.
Dort betritt der Beamte einen Antiquitäten.
Oh Gott.
Dort betritt der Beamte einen Antiquit. Moi. Ein Geschäft. Dort betritt der Beamte einen Antiquitätenladen und unterhält sich.
Ah, halt dich fest, Keule. Die drei hocken sich vorm Laden hin und hören die Unterhaltung der beiden Männer mit an. Toll betont auch. Ich möchte mich entschuldigen. Ich glaube, ich habe es eben schon so gemacht und noch nicht mal gemerkt. Halt dich fest, Keule. Halt dich fest, Keule. Die drei hocken sich vorm... Halt dich fest, Keule. Die drei hocken sich vorm Laden einfach hin und hören sich eine Unterhaltung der beiden Männer mit an. Wow. Durch die geschlossene Tür, damit das Anhören dieser Take erarbeiten, Wort für Wort. Ja. Halt dich fest, Keule. Die drei hocken sich vorm Laden hin und hören sich eine Unterhaltung der beiden mit an. Durch die geschlossene Tür, damit das Anhören dieser Sequenz nicht nur in... Durch die geschlossene Tür, damit das Anhören dieser Sequenz nicht nur inhaltlich nervt, sondern auch... Stevens, bzw. Dr. Stein, wie er im Hörspiel heißt, will Krause die Schulden erlassen, wenn der ihm zu den Gold...
Kauf dir mal Tüte Deutsch. Hat mir auch gehilft.
Und hat die Karte seinem Sohn vermacht. Dr. Stein, dem Antiquitäten... Antiquitäten. Ist ja wirklich schön. Ja, da darf man nicht...
Das darf man gar nicht ignorieren.
So, morgen weiter, ne? Einmal versuche ich's noch. Ja. Jetzt ist Fehlerlesen. Ja, da darf man nicht drüber nachdenken. Wie immer. Ach, das gehört dazu. Das zählt noch nicht, hab mich nicht verlesen, nur geistig Verdacht. Ja, da darf man nicht drüber nachdenken. Wie immer. Bei dem Gold handelt es sich übrigens um sogenannte... Entschuldigung. Ich hebe mein Fehlerlesen wieder auf, ich mache einfach souverän weiter.
Holle Honig erbt den Führerbunker, Flitze Feuerzahn findet Martin Bormann und natürlich Regina Regenbogen und das Geheimnis der Schleichmichel-SS.
Das ist ein Scheiß.
Könnte man an dieser Stelle natürlich noch die Frage aufwerfen, warum Bert Stevenstein und sein Schergen Toni Krause Petersilie...
Hat Topf da mittendrin gedacht, dass die in echt existierende Pollution Police nicht in echt ex... Oh Gott! Und wenn nicht völlig der Hirnfäul aneingefallen ist...
Nein, das ist das vor.
Oh Mann. Auch hier hat unser Zeichner Sepp Arnemann wieder ein kleines Fotze versteckt.
Ich glaube, ich sag mal eben kurz Bescheid, dass ich ein bisschen später komme.
Alles klar.
Bleib wieder da.
Mein unperfektes Spiel. Juhu. Gar nichts. Scheiße.
So.